Moin aus Hannover, wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
Ja, es gibt viel zu erzählen, Philipp, wie ich gerade schon so zwischen den Zeilen gehört habe. Wo warst du denn jetzt gestern?
Habt ihr ja auch schon auf unserem Account gesehen. Ich habe einfach mal den Account gekapert und zwischendurch mal Guerilla gepostet. Und zwar von der Mitgliederversammlung von Hannover 96.
Die hat im Stadion stattgefunden?
Die hat im Stadion stattgefunden.
Haben die so viele Mitglieder, dass sie das ganze Stadion brauchen?
Dazu komme ich gleich. Also offiziell war das die Mitgliederversammlung von Hannover 96 e.V.
E.V., dem Verein, nicht dem GmbH, KKG, AG-Konstrukt dahinter.
So ist es. Also, und für alle, die jetzt denken, da gibt es schön in der VIP-Loge, schön Häppchen außer Chauviniere. Nee, so ist es nicht. Und das war für mich auch ein bisschen überraschend.
Du meinst enttäuschend.
Überraschend, Kai, überraschend. Denn allein auch schon in der Einladung stand drin, Eingang über Süd. Mhm. Und da dachte ich mir so, okay, Süd ist jetzt nicht unbedingt die VIP-Loge, aber da ich noch nie da war, dachte ich, gehst du einfach mal hin. Kam dann von der Stadionbrücke und bin dann durch den Südeingang rein.
Hast du es überhaupt gefunden?
Du, das war das, glaube ich, das allererste Mal in meinem ganzen Leben, ja? dass ich Süd ins Stadion gegangen bin.
Geil.
Ich habe mich fast gefühlt wie so ein Auswärtsfan. Nein, und zwar könnt ihr euch das so vorstellen, für jeden von euch, der auch in einem normalen Sportverein ist. Ne, also ich beispielsweise habe früher ja auch mal bei Norton Lente, Shoutout, gehen raus an die Lenter Linde, gespielt. Und das ist wie eine ganz normale Mitgliederversammlung in jedem anderen Sportverein auch. Ne, so die Tagesordnung sieht dann gleich aus, so mit Eröffnung des Vorsitzenden, des Vorstandes, dann Genehmigung der Tagesordnung, ne, und dann das Ganze drumherum. Und genau so war das da auch. Und weil du sagtest, Stadion voll machen. Also, am Ende wurden die stimmberechtigten Mitglieder gezählt und auch die nicht stimmberechtigten.
Sag mal, durftest du mitstimmen?
Also ich bin nicht stimmberechtigt. Ich bin sogenanntes Fördermitglied.
Okay.
Ne, also ich zahle einfach nur meinen Jahresbeitrag, damit die da Spaß haben können.
Ja.
Ich hatte also kein Stimmrecht.
Na gut.
Also es waren so ungefähr 380 Leute waren da.
Ja, doch schon einige.
Und davon waren so, ich glaube, 324 waren stimmberechtigt. Mhm. Ja, und jetzt fragen sich sicherlich alle so, hä? Das Stadion ist ja voll bei 96 Spielen. Das liegt ganz einfach daran, dass man ja Mitglied in dem e.V. ist.
Mhm.
Na, und die meisten, die ins Stadion gehen, zum Fußball gucken, sind ja nicht Mitglied bei dem Verein. Und somit war es dann am Ende so, 380 Leute, und zwar auf der Westtribüne unten.
Ja.
Und dann hatten sie so ungefähr auf der Mittellinie so eine kleine Bühne aufgebaut, ne, wie bei so einem kleinen Mini-Konzert. Und da saß dann der Vorstandstisch und der Aufsichtsratstisch. Und dann, ja, dann sammelten sich da die Leute. Und hinter mir waren eindeutig auch Leute, die zum ersten Mal da waren. Und als wir dann alle so gemeinsam reingeschlendert sind, dann hieß es so, hä, warum sind hier nur so wenig Leute? Und da dachte ich auch so, okay, hier kommen so bestimmt so, weiß ich, 10.000 Leute. Das wird wie so eine Messehalle und so.
Ja.
Aber nee, falsch gedacht. Also da waren nur so 380 Leute, wie gesagt. Und es war so ein bisschen nostalgisches Feeling von meinem Dorfverein Norton Lente. Aber klar, es ging natürlich um Hannover 96 e.V. Das ist natürlich schon ein bisschen größer. Ich habe erfahren, 96 e.V. ist der größte Sportverein in Niedersachsen.
Mhm.
Und wie das dann so ist, dann gibt es Berichte von den verschiedenen Sparten, also Schwimmen, Triathlon, Darts, Bowling.
Wie läuft's? Also ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Fußball wissen wir, wie es läuft.
Ja.
Haben wir ja genug beleuchtet. Wir haben jetzt selten über Wasserball oder über Hockey gesprochen. Ja. Gibt es eine Mannschaft, die herausgestochen ist in den Vorträgen, wo man sagt, das sind richtig, keine Ahnung, elitäre Sparten?
Ja, kann ich dir direkt sagen. Und zwar Der Name Inken Onnen in der Leichtathletik. Die ist bei Olympia 12. geworden. Frag mich bitte nicht, welche Disziplin, weil du mich jetzt hier spontan erwischst. Aber die wurde vorgetragen. Die ist, glaube ich, 12. bei Olympia geworden jetzt beim abgelaufenen Olympischen Spielen. Okay. Und dann gibt es wohl in der Schachsparte einen 12-Jährigen, der jetzt irgendwie bei den deutschen Meisterschaften im Schach mitspielt.
Wahnsinn.
Und witzigerweise, dann gab es auch einen Bericht über die Fußballsparte und ganz wichtig, über die Amateurfußballsparte.
Ja.
Denn der Profifußball ist ja nicht beim e.V., sondern der ist ausgegliedert in zwei verschiedene Gesellschaften. Da komme ich aber gleich zu. Und zwar, wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann ist die U40, die U50 und die U60 Männerfußball jeweils Meister geworden. Also, das müssen wir vielleicht nochmal nachgoogeln, ob es wirklich stimmt.
Aber das klingt richtig spannend.
Ja. Aber auf jeden Fall wild, dachte ich so, ja gut, okay. Ja. Und die Profis?
Falsche Liga. Ne?
Aber das war auf jeden Fall total witzig. So, und dann gab es natürlich auch einen Kassenbericht. Ich glaube, ich erzähle hier keine Interna, wenn ich sage, die Bilanzsumme, wenn ich mich recht erinnere, ist ungefähr roundabout 4,2 Millionen Euro, die da durch den e.V. gehen. Denn, wie gesagt, ne, die Profifußballsparte ist da nicht mit reinzurechnen. Und da geht es eben um das Vereinszentrum, was ja vor ein paar Jahren neu gebaut wurde.
An der Stammesstraße.
Genau, die sogenannte Stamme.
Ja.
Und dann natürlich die ganzen Sparten und die Übungsleiter, die Hallenmieten und sowas. Das wird beispielsweise dann aus diesen 4 Millionen pro Jahr dann gestemmt. Also es ist wie ein normaler Sportverein, nur halt einfach in Groß und in Hannover.
Und wichtig ist dazu zu sagen, wie gesagt, wir unterscheiden immer zwischen dem e.V. und der Lizenzspielerabteilung. Heißt irgendwelche Vorstandsvorsitzenden. Also es gibt halt einen Vorsitzenden des Sportvereins.
Genau.
Und der hat mit diesem ganzen lizenzrechtlichen Kram auch zu tun, weil wir haben es ja mitbekommen, der musste sich auch einigen mit dem Aufsichtsrat über die Geschäftsführung der Lizenzspielersparte, des sportlichen und des, also ich weiß nicht, kommerziellen oder wie man das nennt, also über all die verwaltungstechnischen Hintergründe. Aber, wie gesagt, der Vorsitzende von diesem Verein eben, ne? Und nicht von Gesamt Hannover 96 und all dem, was dazugehört.
Genau, denn wie üblich ist es so, dass auch die Vorstände und die Aufsichtsratsmitglieder von Hannover 96 e.V., die machen das alles ehrenamtlich.
Mhm.
Wie in einem normalen Sportverein auch.
Ja.
Natürlich gibt es eine große Geschäftsstelle in der Stamme, die natürlich auch richtige Angestellte hat, weil bei einer Bilanzsumme von 4 Millionen brauchst du schon einen Apparat, der sich verwaltet. Allein der Vorstandsvorsitzende, der ist hauptamtlich angestellt. Das wurde wohl, wie ich das entnommen habe, auf der letzten Mitgliederversammlung wurde das entschieden, dass ein Vorstandsmitglied soll fest angestellt sein. Und das ist dann eben der Vorstandsvorsitzende des Hannover 96 e.V.,
ja.
Damit man eben so ein bisschen auf der Führungsebene einen dauerhaften Ansprechpartner hat.
Ja, und sich auch die Zeit dafür nehmen kann dann, ja.
Mhm. Genau. Und dann wurde der Aufsichtsrat neu gewählt, denn das unterscheidet so ein bisschen von einem normalen Sportverein, dass die auch einen Aufsichtsrat haben. Warum, wieso, frag mich bitte nicht,
ja.
Aber es ist einfach so. Die treffen sich viermal im Jahr, um sich berichten zu lassen, wie es so läuft im Verein. Und der wurde neu gewählt. Denn es ist wohl so, dass alle zwei Jahre wird neu gewählt und immer versetzt dann Aufsichtsrat und Vorstand. Und jetzt wurde eben der Aufsichtsrat neu gewählt. Überraschung vorweg, gab es keine. Die Scheidenden sind die Neuen. Es gab keine Kampfkandidaturen. Somit konnte dann auch easy peasy abgestimmt werden. Also alles wie beim Alten. Und dann ging das alles seinen Gang. Vielleicht kommen wir jetzt zum Interessanten.
Ja.
Ich glaube, es war Tagesordnungspunkt 4b oder 4c, Bericht aus der Profifußballabteilung.
Mhm.
Da waren auch keine geringeren als die beiden Manager selbst,
ja.
Binsus und Mann.
Genau.
Und Binsus, der ja mit dem Sportlichen nicht so richtig was zu tun hat, hat so ein bisschen Larifari, so den generischen, wir freuen uns hier zu sein und unser Herz schlägt grün, schwarz, weiß und alles, ne, und dieses, ja, wir freuen uns.
Also so. Hart gesagt, bla bla, so. Und ein paar Zahlen noch genannt und dann hat genau. er das Ding an Markus Mann übergeben.
Genau, ja. So, und Markus Mann, der so ein bisschen der sportliche Manager ist in der Profisportabteilung, hat dann so ein bisschen Rückblick auf die Saison geworfen, aber auch jetzt nicht so wirklich inhaltlich, ne, sondern hat so ein bisschen berichtet, wie es gelaufen ist, aber das
gut, weiß. Das wussten wir.
Das weiß ja jeder selber. Also, ja. Wer dachte, dass man da irgendwelche Insights kriegt, Fehlanzeige. Aber ich glaube, so eine öffentliche und offene Mitgliederversammlung ist dann auch immer so ein schlechte Gelegenheit, um mal Klartext zu sprechen. Klar, gibt es viele Fans mit Meinung, aber das war schon in Ordnung so. Und dann hat er auch schon die bekannten Neuzugänge vermeldet. Sicherlich auch kein Geheimnis, aber vielleicht interessant, warum und wieso. Das hat er schon gesagt. Und zwar logischerweise, Wörl kommt zurück aus Bielefeld.
Richtig.
Ne, das stand schon länger fest. Dann Franz Roggo von Dortmund 2 müsste das sein.
Jo.
Und dann, was ich relativ interessant fand, ist Maurice Neubauer. Ich glaube, Linksverteidiger von Elversberg.
Ja.
Da hat Mann auch gesagt, er hat, glaube ich, 12 Vorlagen von der Linksverteidigerposition in der abgelaufenen Saison geliefert. Also das ist eine echte Verstärkung. Und klar, die beiden Stürmer sind, glaube ich, logisch. Und dann am Ende natürlich noch Benjamin Kellmann, was wir, glaube ich, vor 2 oder 3 Tagen aus der Presse erfahren haben. Also der ich sag mal, Neuaufbau oder der Neustart des Projektes da schon in vollem Gange. Und von daher, ja, so the obvious hast du da erfahren, jetzt aber nicht großartig irgendwelche Geheimnisse, die da in den nächsten Wochen und Monaten auf die Profiabteilung zukommen. Und dann mache ich auch gleich die Überleitung, Kai, weil wir hatten ja eigentlich gesagt, wir wollen über die Nachwuchsarbeit von Hannover 96 sprechen in dieser Folge. Na, jetzt habe ich dich so ein bisschen von der Seite weggetackelt mit der Mitgliederversammlung. Aber da hat eben auch Mann gesagt, der ja auch für die 96 Zweite zuständig ist, ne, die ja in der vorletzten Saison in die dritte Liga aufgestiegen ist, die jetzt wieder runtergeht.
Ja.
Ne? Also die sind, glaube ich, 18. von 20 geworden. Das ist ein Abstiegsplatz.
Richtig, ja.
Und da hat Mann aber auch gesagt, das ist keine Katastrophe, das wird überhaupt nicht als Katastrophe betrachtet, denn für Hannover 96 ist die zweite Mannschaft eben, und das hat er express des Verbes gesagt, ist für ihn eine Ausbildungsmannschaft. Ne? Also da soll es nicht darum gehen, dass da Erfolge gefeiert werden oder dass da irgendwie andauernd aufgestiegen wird, sondern da soll es darum gehen, der ersten Mannschaft, also Hannover 96, Talente und Nachwuchsspieler zuzuführen. Ne? Und er hat auch gesagt, dass der ganze Profibetrieb in der zweiten Mannschaft auch für die gesamte Geschäftsstelle und die Scouts und die Physios, ne, und so alles auch eine Belastung war. Denn wir dürfen es nicht vergessen, die dritte Liga ist eine Profiliga.
Hm.
Ne, und somit hast du dann zwei Mannschaften, die du da betreuen musst, eben auch professionell, so wie das eben auch gedacht ist. Und von daher kann es auch eine Erleichterung für das gesamte Backoffice Hannover 96 sein, dass jetzt die zweite Mannschaft wieder abgestiegen ist. Genau, da kommen wir nämlich auch schon zum Nachwuchs.
Eine Seiteninformation, keiner der beiden Vorstandsbosse war da bei der Versammlung. Herr Nestler und Herr Kramer waren beide nicht da. Herr Kramer, aufgrund eines Unfalls mit dem Fahrrad, der hat sich auf dem Weg zur Versammlung, ist der in einen Unfall verwickelt gewesen, ja, wurde, glaube ich, vom Fahrzeug angefahren,
ja.
Und hat dann daraufhin abgesagt. Also auch so eine sehr skurrile Geschichte, wie ich finde.
Genau.
Und wie gesagt, von den über 40.000 Mitgliedern bei 96 waren eben diese 380 da. Hat auch damit zu tun, dass die Satzungsänderungsthematik nicht auf der Tagesordnung stand.
Genau, du sprichst es an. Also einige haben natürlich Fragen wegen der Satzung gestellt. Es gibt aber eine Satzungsänderungskommission bei Hannover 96 und dazu hat auch schon eine inhaltliche Informationsveranstaltung, hat auch schon im Vorfeld auch schon stattgefunden.
Mhm.
Also das war jetzt eine reine 0815 Mitgliederversammlung ohne inhaltliche Knackpunkte. War trotzdem mal interessant da gewesen zu sein. Also wenn jetzt nichts Interessantes auf der Tagesordnung steht, lohnt es sich eigentlich nicht, weil dann ist es halt so wie bei euch zu Hause im Sportverein eben auch.
Ja.
Na? Genau, und also du sagst es, Nestler und Kramer, witzigerweise beide verhindert. Der eine aus gesundheitlichen Schwierigkeiten, ne, gibt aber Entwarnung, aber trotzdem musste er sich noch in ärztlicher Behandlung aufhalten. Aber wie gesagt, nichts Schlimmes. Und was du eben schon gesagt hattest, war sogar ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.
Ja.
Also wenn ihr da Informationen habt, meldet euch.
Sachdienliche Informationen bitte an die 110, ja.
Genau.
Nein, bitte nicht. Nicht direkt beim Notruf anrufen, das macht man nicht. Mhm. Genau. Wir wollen ein bisschen in die junge Abteilung gucken, die Hannover 2. Wie du eben schon gesagt hast, aufgestiegen, wieder abgestiegen, furios aufgestiegen. Da vor 2 Jahren auch viele Spieler entweder abgewandert vom der zweiten Mannschaft weg oder in die erste Mannschaft gezogen worden. Einer von denen ist Lars Gindorf, der jetzt einen Vertrag wieder verlängert hat bei Hannover 96, aber auch aus dieser zweiten Mannschaft damals, ich glaube sogar mit über 40 Toren in der Regionalliga, dann in die erste Mannschaft gerutscht ist. Und genau, wollen da mal ein bisschen drauf schauen. Vor allen Dingen, weil wir auch einige Vakanzen haben in der ersten Mannschaft, die es zu füllen gilt. Du hast es gerade schon angesprochen, der Umbruch passiert. Ist jetzt so ein bisschen auch die Frage, wen gibt es in der zweiten Mannschaft, wo man Hoffnung haben könnte? Wenn man jetzt über Franz Rogoff spricht, ist auch die Frage, spielt der direkt in der ersten Mannschaft? Geht der erstmal in die zweite Mannschaft? Ich weiß aber nicht, wie 96 ihn geholt hat, unter welcher Perspektive. Wir haben das in den vergangenen Jahren ja häufig auch beobachtet, dass dann teilweise Spieler, die in der Startelf hätten spielen sollen, Brooklyn Eze beispielsweise, hat lange in der zweiten mitgespielt, Kolja Udene lange in der zweiten mitgespielt und da aufgebaut, auch Noella Seko nicht in der ersten aufgetaucht, sondern vor allen Dingen in der zweiten. Und so häufen sich hier so ein bisschen die Namen, deren die häufig in der zweiten Mannschaft dann auftreten, anstatt in der ersten.
Also so wie Markus Mann das auf der Mitgliederversammlung angekündigt hat, diese Transfers eben, klang das so, dass Franz Rocco in der ersten Mannschaft als Stürmer geholt wird. Weil ich glaube,
Franz Rocco ist kein Stürmer.
Ist kein Stürmer?
Nee, ich glaube, Franz Rocco ist Mittelfeldspieler. Ja, defensives Mittelfeld spielt der Kollege im zentralen Mittelfeld. Wen sie als Stürmer noch haben wollen, ist also den Kellmann. Das ist die eine Nummer, auf die sie da schielen. Die andere wird gerade immer teurer mit El Kachati, zweite niederländische Liga, da Torschützenkönig. Aber der ist nicht nur bei 96 da irgendwo interessiert. Also nicht nur 96 ist an dem interessiert, sondern auch noch einige andere Vereine. Insofern, da ist man noch gar nicht sicher, ob man da den zweiten Stürmer kriegt. Genauso wie Tresoldi, auch aus der eigenen Jugend heraus.
Ja.
Der voraussichtlich auch nicht die nächste Saison bei 96 spielen wird, sondern dann auch verkauft wird. So geht man zumindest davon aus, dass man die Gelder freimachen will. Die Vertragsgelder, aber auch die Transfersumme noch mitnehmen will. Insofern bin ich da gespannt, wen man da noch für die vordere Hälfte holen will.
Ja, ne? Also genau, kommen wir jetzt nochmal zurück, kommt jetzt auf die Nachwuchsarbeit. Du weißt ja, ich bin absoluter Fan von Statistiken, deswegen habe ich mir da keine expliziten Spieler rausgesucht, sondern habe vielleicht mal geguckt, okay, wie sieht es in der Jugend aus? Gibt es da irgendwelche Tabellenplätze von den Nachwuchsmannschaften, wo man sagen kann, okay, perspektivisch geht da richtig was ab für uns. Ne? Und da habe ich eben geguckt, 96-2 haben wir gerade drüber gesprochen, die sind wieder abgestiegen.
Ja.
Ne, aber dann bin ich in die U19 gegangen. Das ist die A-Jugend, also für alle, die 17 und 18 sind. Also die letzte Jugendstufe sozusagen, bevor man aus der Jugend rausgeschmissen wird und dann eben entweder seine Karriere beendet oder dann eben Fußballprofi wird und eben dann in die zweite Mannschaft erstmal kommt.
Ja.
Da gibt es nie so tolle Sachen zu vermelden. Und zwar gibt es in der DFB-Nachwuchsliga in der U19 4 Gruppen, A6 Mannschaften. Und 96 ist in seiner Gruppe C Fünfter geworden. Mhm. 5 von 6. Ja, und die ersten 4 der jeweiligen Gruppen, die qualifizieren sich dann für das Endturnier sozusagen, wo dann wo dann der deutsche Meister U19.
Das klingt auch nach einer spannenden Thematik, die man nochmal in einer anderen Folge auffassen kann, wie Jugendmannschaften bzw. Jugendligen sich so bilden und wie da die Dynamiken sind, weil das höre ich jetzt auch zum ersten Mal.
Genau, also ich habe da mal ein bisschen nachrecherchiert und es ist relativ wild, auch die Gruppenzusammensetzung. Wie gesagt, 4 Gruppen A, 6 Mannschaften. Die ersten 4 kommen dann weiter fürs Endrundenturnier oder wie sich das nennt. Also relativ interessant, ist bestimmt mal einen tieferen Blick wert.
Ja.
Und dann dachte ich mir, okay, bloß nicht zu weit recherchieren, habe ich mir noch die U17 angeguckt. Das ist die B-Jugend, ne? Also 15 und 16. Und dann dachte ich mir so, reicht dann auch, weil wir wollen ja jetzt nicht in die nächsten 5, 6, 7 Jahre Zukunft von Hannover 96 gucken, sondern vielleicht so in die nächsten 3, 4 Jahre, weil wir ja schon irgendwie noch nächstes oder spätestens übernächstes Jahr dann doch aufsteigen wollen. Und deswegen habe ich weiter nicht geguckt. Und auch unserer U17 geht es wie unserer U19. Die sind im sozusagen gleichen Modus auch Fünfter geworden in ihrer Gruppe.
Ja.
Also auch nicht fürs Endrundenturnier qualifiziert. Und von daher, ich habe jetzt nicht geguckt, ob da irgendwelche Spieler herausstechen, irgendwie als Torwart oder irgendwie als Stürmer, der da 30 Butzen gemacht hat. Das war mir dann doch ein bisschen zu krass. Aber heißt auf jeden Fall, dass auch die Mannschaft als Ganzes jetzt nicht unbedingt herausgestochen hat in der letzten Saison.
Das ist wohl so. Genau, das ist vielleicht dann auch nochmal Anlass für eine Einzel-Podcast-Folge, wo wir uns den Wiederaufbau von 96 angucken wollen und welche Potenziale wir auch aus der Jugend herausheben können. So ein paar Namen sind hier drauf, bei denen man dann doch ein bisschen hellhörig werden kann, wenn man sich auch die Statistiken anguckt. Das wollen wir heute nicht machen. Denke, ist aber ein guter Anlass, das für die kommenden Folgen mal zu berücksichtigen. Spätestens, wenn es dann in die Jahresplanung 25, 26 beziehungsweise das neue Dreijahresprojekt geht. Dazu haben sie aber nichts gesagt, beziehungsweise eigentlich meine Frage, gab es Nachfragen, also kritische Nachfragen aus der Mitgliedschaft oder hat sich keiner getraut, der 400?
Also der Trick bei sowas ist ja, du hältst deinen Bericht und dann musst du ganz schnell zum Pokalfinale nach Berlin reisen.
Aber die Hannover hat doch gar nicht im Pokalfinale gespielt.
Ist mir dann auch aufgefallen. Auf jeden Fall wurden die beiden dann, Markus Mann und Kai Binsus, wurden dann nach ihrem Bericht vom Aufsichtsratsvizevorsitzenden dann eben nach Berlin zum DFB-Pokalfinale verabschiedet. Keine Ahnung, vielleicht gibt es da im Hintergrund irgendwelche Sitzungen der Manager, ich weiß es nicht, auf jeden Fall wurden sie nach Berlin verabschiedet. Und das ist natürlich auch der alte Politiker-Trick, du hältst deinen Bericht und dann stehst du für Fragen einfach nicht mehr zur Verfügung, ja, okay, weil du wichtige Anschlusstermine hast. Fand ich auch ein bisschen schade, weil
definitiv.
Also nicht, dass ich mich jetzt bei meinem ersten Mal direkt getraut hätte, die da auf den Hotseat zu setzen. Aber wir haben ja 96 so ein bisschen betrachtet und so die eine oder andere Frage hatte ich schon im Hinterkopf, wo ich dachte so, na, würdest du dich trauen, wenn du dürftest?
Ja.
Aber zu der Lage ist es nicht gekommen. Die beiden sind direkt verschwunden. Es war jetzt aber keine feindselige Situation oder es gab auch keine Zwischenrufe. Es waren ein paar aus dem Block N16 da, so wie die, ich sag mal, angezogen waren und tätowiert waren und so im Hintergrund gesprochen haben. Aber auch da gab es keine irgendwie Anfeindungen oder Zwischenrufe, sondern alle haben sich das ganz in Ruhe angeguckt. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote, bevor wir das Segment zumachen. Ein Fan aus der Traditionsabteilung von Hannover 96 hat gefragt, wie der 96 e.V. zum Abbrennen von Pyrotechnik und Böllern im Stadion steht. Und da hat, ich glaube, es war der stellvertretende Vorsitzende, ist dann relativ selbstbewusst zum Pult getreten und gesagt, der Hannover 96 e.V., also der Amateur-Mutterverein, hat dazu keine Meinung. Denn, ich sag mal, die betroffene Einheit ist die Profisparte GmbH. So, und
also solange keiner beim Jugendschach Bengalos zündet, ist es unproblematisch für den Verein, ja?
So dachte ich auch. Und da hatte ich natürlich direkt auf den Schmunzeln auf den Lippen, weil das war natürlich die politisch korrekte Aussage.
Ja.
Und die kam auch so aus der Pistole geschossen, so als hätte man sich irgendwie auf diese Situation vorbereitet. Aber nichtsdestotrotz hat auch dann Markus Mann während seines Berichts so ein bisschen süffisant in dem Nebensatz gesagt, und wenn sie in der nächsten Saison vielleicht die Hälfte an Strafen zahlen müssten als Profifußball, dann wäre das vielleicht auch eine super Saison.
Ja.
Da gab es natürlich dann ein bisschen Gelächter auf den hinteren Reihen, weil alle wussten, was damit gemeint ist. Aber dennoch, die Stimmung war gut, die Stimmung war ausgelassen. Denn ich glaube, die Verantwortlichen für das Scheitern des Projektes, die waren auch einfach nicht vor Ort.
Das ist, finde ich auch spannend, ein bisschen ernüchternd für denjenigen, der so außenstehend dann zuhört, weil wie wir ja schon gesagt hatten, eigentlich hätte man sich so ein bisschen die große Aufarbeitung vielleicht überlegt, gewünscht, vielleicht der falsche Ort dafür. Für mich bleibt jetzt so hängen von deinem Bericht, von 40.000 waren 400 da. Eigentlich alles gut und kann weitergehen wie bisher. Ich hoffe, dass die Schlussfolgerung nach dieser Saison bei den Verantwortlichen, zumindest intern, eine andere ist und dass Herr Binsus und Herr Mann sich auf dem Weg nach Berlin vielleicht nochmal intern ausgetauscht haben, was nächste Saison anders laufen muss,
genau,
bevor sie dann Champagner getrunken haben.
Genau, also
in was, Berlin.
Genau, also was wir da jetzt auch nicht vergessen dürfen, ist halt, es ging halt um den 96 e.V.,
ja,
der natürlich, ich sag mal, sinnstiftend ist und logostiftend und auch herzblutstiftend für alles, was das Wappen trägt, ganz klar. Aber die Profiabteilung ist natürlich ein eigener Geschäftsbereich und da läuft oder muss die Aufarbeitung natürlich zwischen den Geschäftspartnern und den Beteiligten laufen. Das ist natürlich schade, dass du so eine Aufarbeitung nie, ich sag mal, unter den Fans oder zwischen den Fans und Vereinen hinkriegst, weil ja auch einfach der 96 e.V. schlichtweg nicht der Ansprechpartner ist.
Ne? Ja, dennoch, ich habe einen eigenen Tagesordnungspunkt dafür auf meinem EV-Tagesordnung drauf. Ich habe beide Verantwortlichen, sowohl sportlich als auch geschäftsführend, da vor Ort. Also ich mache mir schon sehr viel Gedanken darum, dass ich diesen Profiabteilung im Verein bedenke.
Ja.
Und dann lasse ich die so davonkommen, so ungeschoren.
Ja.
Nicht, dass man da hätte feindselig sein sollen, das ist gar nicht, aber finde ich dann doch ein bisschen schade.
Also es gab den Tagesordnungspunkt Aussprache zu den Berichten. Also den gab es. Und
ja,
der hätte auch jeder das Wort ergreifen können. Also drei Leute haben es getan.
Ja.
Nicht zum Profifußball, sondern zu anderen Themen. Also man hätte es machen können. Ne?
Ja.
Nur du hättest halt, wie gesagt, nicht mit den Verantwortlichen sprechen können, sondern halt nur mit den, sagen wir mit der Chefetage des Muttervereines, unter die ja organisatorisch und auch finanziell einfach schlichtweg nicht beteiligt sind.
Ist ein bisschen witzlos.
Ist es dann ein bisschen witzlos, und das haben auch alle Anwesenden auch verstanden, dass es jetzt witzlos ist, mit einem Vorsitzenden des Amateurvereines 96 über Profifußball zu sprechen. Ne?
Das ist wohl so. Insofern aber ganz lieben Dank für den Einblick.
Ja,
das,
gerne, gerne.
Das muss spannend gewesen sein.
Ja, nennen wir es spannend. Interessant war es auf jeden Fall. Definitiv.
Und jetzt vom lokalen Hannover 96 e.V. Mit 400 Mitgliedern zu den ganz internationalen Größen des Fußballs. Und vielleicht mal angefangen, wir haben in der letzten Woche das Europa Cup, Europa League, Europapokal, der Pokalsieger, wie wir letzte Woche bei Lok Leipzig gelernt haben, Pokalfinale gehabt oder das Finale der Europa League. Mit zwei englischen Vertretern.
Mhm.
Philipp, wie häufig musste man dich wecken?
Also ich habe es mir natürlich angeguckt. Ich sag mal natürlich jetzt aus professionellen Gründen, weil wir natürlich hier jetzt diesen Podcast haben. Und deswegen gehört sich das so, dass man dann eben so ein Finale guckt. Aber ihr wisst ja mittlerweile auch, dass mein Herz für den FC Arsenal schlägt. Und da der eine quasi das Braunschweig des FC Arsenal ist, also Tottenham Hotspur, und Manchester United, der absolute Erzrivale der letzten 20 Jahre, der Ära Wenger und Sir Alex Ferguson, hätte mir am besten gefallen, das Spiel wird nach 5 Minuten abgebrochen und nie wieder angepfiffen.
Ich glaube, vielen Fans ging es ähnlich. Weil sie das Spiel nicht hätten gerne zu Ende sehen wollen, aber nach dem Spiel hätten sie vielleicht ihre 90 Minuten Lebenszeit zurückhaben wollen. So ging es mir, nachdem ich es geguckt hatte. Ich muss dazu sagen, das Hauptaugenmerk beim Schauen lag nicht zwingend auf dem Spiel, weil es da tatsächlich auch einfach nicht viel zu gucken gab. Sowohl jetzt im Spiel selber als auch in der Nachbetrachtung über die Highlights. Ich glaube, man hätte die Highlights auch auf 25 Sekunden runterschrauben können. Es gab genau 2, 3 Situationen, wo ich sage, gut, okay, das ist ein Highlight. Der Rest, was war das? Also das war wirklich das erwartete Spiel 16. gegen 17. der Premier League.
So ist das.
Das Spiel um wer darf seinen Job behalten am Ende. Geschafft, und das ist jetzt keine Neuigkeit, haben das die Londoner damit aber ihren ersten Titel wieder seit sehr, sehr langer Zeit geholt.
Ja, aber Kai, ich sag's dir ganz ehrlich, passend. Das ja. Tor war absolut passend zu den beiden Teams, die da
spielen. Das stimmt. Luke Shaw, der das Ding irgendwie selber noch mit reinschenkt, ja. Und Johnson, glaube ich, war's. Wie hieß der Knabe?
Genau, Brandon Johnson, einfach in die Mitte läuft. Luke Shaw irgendwie zum Ball geht. Ja,
was und auch dann, immer er da macht. Er macht den Maguire so.
Und dann buxiert Luke Shaw das
sieht da auch echt nicht
die gut Kugel aus. Ins eigene Tor. Also wirklich, das Tor passt zum Spielverlauf. Also wenn ihr euch, also ihr könnt einfach vorskippen zu genau dem Tor.
Ja.
Guckt euch das Tor an, dann wisst ihr, wie die restlichen 90 Minuten waren.
Richtig, genau. Es gab keine Situationen, wo ich gedacht hätte, ja gut, jetzt kommt nochmal richtig Druck auf. Es gab zum Schluss die ein oder andere Phase, nachdem Garnacho noch eingewechselt wurde, dass da nochmal ein Ball aufs Tor ging. Aber seien wir ehrlich, richtig drückend war da gar nichts. Und wie gesagt, ich muss ein bisschen dazu sagen, es ist am Ende, wie gesagt, ein Spiel Not gegen Elend in Bilbao.
Ja, ich habe hier, bei mir steht Pest gegen Cholera.
Ja, es kommt aufs Gleiche hinaus. So ist es mir aufgefallen. Und jetzt kommt natürlich nach dem Spiel und damit hat der Tottenham-Trainer, ich weiß seinen Namen nicht, ich konnte ihn auch nicht aussprechen.
Ganz kompliziert, das habe ich auch erst dann erfahren. In Griechenland geboren, deswegen so einen komischen Namen.
Okay.
Und dann irgendwie mit 4 Jahren sind die Eltern nach Australien ausgewandert. Also, Kommentatoren nennen ihn immer Ange Postecoglou.
Ja.
Also, wenn du da irgendwie in der Region bist, dann liegst du ganz gut.
Wir wollen da keinem Unrecht tun und mir tut es, wie gesagt, jetzt schon leid für die Aussprache von Philipp eben. All diejenigen, die es besser wissen. Einen Namen, den ich aussprechen kann, den ich mir vielleicht aber gar nicht mehr lange merken muss, ist Ruben Amorim. Der jetzt schon wieder beschriebenermaßen, wann hat er angefangen? Letzte Saison? Also, nee, den letzten Sommer?
Kam doch nach der Winterpause.
Nach der Winterpause oder, kam ja, er sogar oder erst.
Im Dezember haben sie den noch geholt.
Ja, so. Ich würde mal sagen, das ist ein halbjährliches Abenteuer gewesen für den Kollegen.
Glaube ich nicht.
Nicht? Glaubst du, die behalten die den?
Ich glaube, nee.
Also zumindest die Unkenrufe sind schon wieder, ja, muss Amorim seinen Job bangen. Genauso wie der griechische Australier als Gegenspieler. Oder der australische Grieche, ich weiß es nicht. Zumindest mit dem Trainer auf der anderen Trainerbank, der sich seinen Job jetzt gesichert hat wieder dadurch, gehe ich von aus. Er hatte im Vorfeld, noch anzumerken, er hatte im Vorfeld dieses Spiels den Pokal versprochen. Heißt, gut, das lässt sich auch einfach machen.
Ah, du sprichst
do or die. Entweder ich gewinne das Ding und ich habe es versprochen, dann habe ich eingehalten, oder ich verliere das Ding und ich bin gefeuert.
Du spielst auch das Zitat an, ne?
Ja.
Ja. Genau, also das Zitat ist, nachdem Tottenham ja in der letzten Saison so fulminant gestartet ist und dann hinten raus ging ja denen auch die Luft aus, hat ja Ange Postecoglou, dann jetzt Anfang dieser Saison gesagt, in meiner zweiten Saison gewinne ich immer einen Titel. So, und dann ist ja diese Saison katastrophal zu Ende gegangen mit Platz 17.
Ja, noch schlechter als Manchester United.
Und, also historisch gesehen die schlechteste Premier League-Saison von den Tottenham Hotspur. Und alle haben sich komplett kaputt gelacht und die letzten Monate ging dieses Zitat rauf und runter durch alle Meme-Seiten. Mhm. Ne? Und jetzt kann er dann den Euroleague-Pokal doch noch in die Höhe strecken. Und ich als absoluter Die-Hard-Gunner finde das natürlich total geil, dass die den jetzt behalten, weil wenn die in der Liga jetzt so weitermachen, dann wird das eine safe Sache für Arsenal, dass wir vor Tottenham bleiben. Und die jetzt glauben, sie hätten einen Erfolgstrainer. Also von daher gönne ich denen den Titel natürlich nicht. Ja. Aber wenn der Katastrophentrainer bleibt, hat es vielleicht was Positives.
Ohne dich schwer enttäuschen zu wollen, ich gehe nicht davon aus, dass Tottenham im nächsten Jahr wieder so einen Absturz erlebt. Ich würde es, und das ist das andere, ich würde es Manchester United auch gönnen, diesen Absturz nicht erneut zu erleben. Neue Saison, neues Glück ein Stück weit. Nur, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das bei Manchester United mittlerweile System hat. Aber darüber haben wir in einer anderen Folge gesprochen. Für diese heutige Folge soll uns das Ergebnis erstmal ausreichen zu kennen. Wie gesagt, es war kein brillantes Spiel. Der Pokal wurde am Ende verteilt. Die Liebesgrüße aus Bilbao sind an Harry Kane adressiert worden, ja, mit den Worten: Harry, wir haben auch einen Pokal gewonnen.
Ja.
Also insofern ist die Story so ein bisschen. Ich glaube, dass Harry Kane zum Schluss da auch sitzt und sich denkt, was soll der Quatsch? Jahrelang für diesen Club gespielt, in der Premier League auch immer stabile Ergebnisse erzielt, sogar im Champions League-Finale gestanden mit diesem Club. Ja, und jetzt bin ich eine Saison nicht da und jetzt gewinnen die was. Da wird er sicherlich auch die ein oder andere Gedanken sich drüber gemacht, ja, haben beim Weißbier und Weißwurst bei der Meisterfeier der Bayern. Genau. Wir wollen aber auch noch mal ein bisschen vorweg gucken, denn es ist nicht nur Europa-Cup-Finale, sondern es ist auch Europa-Conference-League-Finale.
So ist es.
Und Champions-League-Finale. Zunächst Europa-Conference-League-Finale mit zwei Vereinen, die ja so ein bisschen. Nee, so ganz passend tut es nicht. Es ist Frankreich gegen Italien im Champions-League-Finale. Ein Italiener ist auch wieder dabei, oder?
Nee, nicht in der Conference League.
Nicht in der Conference League.
Das sind nämlich Betis Sevilla und der FC Chelsea.
Ach, Betis Sevilla hat sich gegen die Fiorentina durchgesetzt.
So ist das.
Ja, genau. Gucke mal.
Genau, wie du schon vorwegnimmst, Betis Sevilla hat sich
Sevilla
im Halbfinale gegen die Fiorentina durchgesetzt. Und der FC Chelsea hat sich gegen eine eher unbekannte Mannschaft durchgesetzt, und zwar gegen Djurgården aus Stockholm, wenn ich das richtig gegoogelt habe.
Ja.
Also den vermeintlich einfacheren Weg ins Finale. Dennoch dann der FC Chelsea gegen Betis Sevilla, und zwar schon am kommenden Mittwoch, am 28. Mai.
Und das Ganze im polnischen Wroclaw. Wroclaw? Ich glaube, so nennt man das. Wir sind heute mit Namen richtig gut.
Ja, ja.
Sowohl griechischer als polnischer Natur. Wroclaw kenne ich noch aus 96.
Ach, meinst du Wroclaw?
Wroclaw.
Das ist Breslau auf Deutsch.
Ja. Da die Conference League, wird die dort ausgespielt. Real Betis Sevilla ist für mich so eine Mannschaft. Das ist eine der 10 Mannschaften im spanischen Mittelfeld, die nie um die Meisterschaft spielen, die aber auch immer selten um die Abstieg spielen.
Ja.
Also irgendwie so im Niemalsland, passt vielleicht auch zu dieser Conference League.
Ja, ich habe dann auch mal geguckt. Betis Sevilla ist Platz 6 in Spanien. Also die haben die Euroleague sicher. Denn es ist so, wer die Conference League gewinnt, qualifiziert sich automatisch für die höher liegenden Euroleague.
Ja.
Mhm. Ist für Betis Sevilla egal. Die haben sich in der spanischen Liga über die Tabellenplatzierung schon für die Europa League qualifiziert. Und Chelsea hat sich über die Tabelle in der Premier League für die Champions League qualifiziert. Ja. Das heißt, auch da ist der Sieg nur fürs Trophäenkabinett wichtig. Heißt auch, dass beide Mannschaften frei aufspielen können, dass, ich sag mal, für die nächste Saison keine Relevanz hat, sondern einfach nur um den Titel geht. Und das heißt, dass wir da ein fulminantes Spiel erwarten können. Ich glaube das schon.
Ja.
So als Saisonabschluss Chelsea in der Liga auch unter seinen Möglichkeiten geblieben. Ich glaube, die haben noch mal Bock, ihre Saison zu krönen. Und Kai, ich frage dich gleich nach deinem Tipp. Auf jeden Fall, mein Tipp lautet 1-3. Betis Sevilla wird ein Tor machen. Aber die Star-Qualität vom FC Chelsea wird, glaube ich, überwiegen. Und somit tippe ich 3-1 für Chelsea.
Ja, nachdem meine vergangenen Tipps gerade im Pokalfinals immer so unausreichend waren, ich würde sogar dagegen tippen. Dadurch, dass Chelsea die Spanier unterschätzt, also die Londoner wieder die Spanier unterschätzen, und vor allen Dingen Antony da gerade ordentlich aufdreht, kann ich mir gut vorstellen, dass zumindest Betis Sevilla einmal vorlegt, vielleicht 1-2 Tore schießt. Chelsea dann wieder aber auf Biegen und Brechen versucht, das noch wieder auszugleichen, in der zweiten Hälfte vielleicht das nicht mehr ganz hinbekommt. Zum Schluss vielleicht einen 3-2 oder einen 2-1 für Betis Sevilla.
Ja,
das läuft. Kann ich mir vorstellen. Will aber auch nicht garantieren, also für keinen da draußen, der jetzt zum Buchmacher rennt und sagt, Kai hat gesagt,
ja,
ich übernehme gar keine Gewähr dafür, was hier an Tipps ausgegeben wird.
Ja,
ja, das, sehr schön. Das vielleicht als ja, so Vorausblick auf dieses Spiel, was, wie ich finde, muss ich leider ehrlich sagen, absolut irrelevant ist.
Ja.
Es ist eine neu geschaffene Liga, for what? Also nur damit man eine weitere Liga hat.
Ja, TV-Einnahmen. Ja, das ist einfach nur eine Gelddruckmaschine.
Ja. Und zuletzt, und das ist so ein bisschen auch der Vorgriff auf die Champions League.
Ja.
Das große Finale, auf das, glaube ich, alle Vereinsmannschaften so seit Anfang der Saison hinarbeiten. In München das Ganze ausgetragen. Finale Dohorm. Nur ohne jemanden Dohorm.
Genau, Samstag, 31. Mai.
Um 21 Uhr Anpfiffzeit in der Allianz Arena. Die Franzosen gegen die Italiener. Die
ja.
Italiener in der eigenen Liga zu Hause einen Punkt hinter Neapel gelandet. Mit 38 Spielen ist die Liga, meine ich, durch.
Die sind durch. Die haben am Freitag gespielt in der Konferenz. Also beide Spiele parallel, damit da nichts geschoben werden kann.
Ja.
Ich glaube, beide haben 2-0 gewonnen. Ich glaube, Inter hat, glaube ich, gegen Como 2-0 gewonnen und Neapel hat auch 2-0 gewonnen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr gegen wen. Also von daher auch Entscheidung am letzten Spieltag.
Ja.
Also spannend bis zum Schluss.
Ja, gegen Cagliari.
Cagliari. Mhm. Genau, und Neapel hat sich dann am Ende durchgesetzt in der Liga. Also spannend seit Jahren mal wieder in Italien.
Haben aber auch gut wieder was wegzumachen dann die Mailänder.
Ja.
Und werden deswegen auch furios in dieses Champions-League-Finale starten. Andersrum, und das ist vielleicht, also kann ein Vor- wie auch Nachteil sein, Paris schon seit Wochen Meister, hat da keinen Druck mehr drauf in der Liga, muss dort nicht performen, kann auch Spieler der zweiten Reihe mal spielen lassen.
Haben ja auch, glaube ich, das Spiel nach ihrer sicheren Meisterschaft, glaube ich, auch verloren. Ne? Die waren ungeschlagen in der Liga, sind dann ungeschlagen Meister geworden und direkt, glaube ich, das nächste oder übernächste Spiel haben sie dann auch verloren in der Liga, weil sie sich auf die Champions League gegen Arsenal schonen wollten. Und dann haben sie mit der B-Mannschaft, glaube ich, in der Liga gespielt und haben das Spiel dann auch gleich prompt verloren.
Gegen Nizza 3-1 verloren.
Ne?
Und andersrum muss man dazu sagen, alle Spiele nach dem Arsenal-Spiel sind gewonnen worden. Also gegen Montpellier, Auxerre und Reims sind alle und auch nicht niedrig. Also 4-1, 3-1 und 3-0. Muss immer in Relation zu der französischen Liga, die wir dort haben, sehen. Aber für die Pariser geht es dann am 31.05. nicht mehr um den großen Beweis, dass man das auch kann, sondern die konnten sich etwas schonen. Jetzt mit den Ergebnissen im Rücken natürlich auch nicht ganz untrainiert, nur, und das ist vielleicht ein bisschen der Vorteil auch für Inter Mailand, mit einem ganz anderen Druck dahinter. Also Mailand hat bis auf das letzte Spiel immer um die Meisterschaft gefochten und musste liefern.
Ja.
Hat diesen Druck, hat die Erwartungshaltung auch vorher schon gehabt. Paris hatte das nicht. Paris konnte jetzt ein bisschen freier aufspielen.
Mhm.
Hat ihnen vielleicht auch gut getan bei der französischen Liga. Das Ding ist entschieden. Auch die französischen Vereine haben da nicht mehr um viel gespielt. War dieser Druck nicht da. Und vielleicht hilft das jetzt Inter Mailand doch noch, auch die Spannung hochzuhalten in diesem Finale, wo es ja wirklich auch seit, ich glaube, 2013 mal wieder um den Henkelpott geht.
Ja, ich glaube, nee, Inter war, glaube ich, vor 2 Jahren im Champions-League-Finale gegen Manchester City.
Ja, tatsächlich.
Ja, aber, du hast trotzdem recht, Kai, denn ich glaube, dass Inter Mailand, haben die nicht auch, glaube ich, den italienischen Pokal verloren im Finale? Ich glaube, gegen AC Mailand? Müssen wir gleich nochmal nachgucken. Und ich glaube, bis vor 3 oder 4 Wochen ging es bei Inter auch noch um das Triple. Ne? Und jetzt sind sie in der Liga Zweiter geworden. Ich glaube, das Pokalfinale haben sie verloren.
Coppa Italia sind sie gegen AC Mailand rausgeflogen im Halbfinale.
Okay.
3-0 im Rückspiel.
So, genau. Das heißt, ne, für Inter war das Triple lange möglich. Und wenn sie jetzt aus der Champions League aus dem Finale ausscheiden oder das Finale verlieren, dann haben sie nichts. Ist natürlich keine Schande, ne, gar keine Frage.
Eine gute Saison dennoch, nur was ist eine gute Saison ohne die Krönung dann
so,
am Ende
und
mit einem
Pokal?
Wenn
das Triple möglich ist und du dann 4-5 Wochen später mit nichts dastehst, deswegen glaube ich, dass das Inter da mit dem Messer zwischen den Zähnen auflaufen wird. um auf Teufel komm raus den Titel zu holen. Aber, und ich glaube, da müssen wir gleich auch nochmal schnell nachgucken, für PSG ist, glaube ich, das Triple nämlich möglich. Denn ich glaube, die haben den Pokal überragend gewonnen und sind logischerweise auch Meister geworden.
Gestern 3:0 gegen Rennes, den französischen Fußballpokal, der wird garantiert nicht so heißen, gewonnen. Also auch nicht nur französischer Meister, sondern auch Pokalsieger und können das ganze Ding jetzt natürlich perfekt machen.
So, das heißt, Paris kann natürlich sich selbst krönen mit dem Triple und Inter Mailand kann eine Saison, die hinten raus ziemlich abgeflacht ist, noch retten mit dem Pokal mit den großen Ohren, nämlich dem Champions League Pokal. Und von daher wird das ein richtig enges Ding. Aber, Kai, und ich sag dir, das wird ein richtig geiles Spiel. Und zwar genauso wie die Spiele Inter gegen Barca.
Ja?
Ja, nur jetzt eben gegen PSG und im Finale. So ein Ding wird das.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, die Mailänder haben den Druck, das zu gewinnen. Die Franzosen wollen ganz dringend zeigen, dass sie auch nicht nur national Erfolg haben können, sondern auch international das Ding holen können. Und die, ich glaube, anders als Inter Mailand, die, wie du sagtest, auch schon gegen Man City die Chance hatten, sind die Franzosen ja schon seit Jahren immer wieder dabei. Ich denke an Tuchel, 2020 verloren gegen die Bayern im Champions League-Finale. Davor auch immer wieder schon in der Champions League hohe Chancen gehabt, da auch weiterzukommen als Viertelfinale, Halbfinale. Und jetzt ohne Mbappé die Chance, das Ding tatsächlich zu holen. So ein bisschen wie bei Tottenham, das Europa-Pokalfinale da zu gewinnen, vielleicht auch für PSG, ohne den Megastar dann tatsächlich die Champions League zu gewinnen.
Jetzt muss ich zum Schluss für dieses Segment dich noch nach deinem Tipp fragen.
Zu diesem Spiel. Ich glaube, mir fällt es schwer, weil ich ein bisschen die Furcht habe, dass Paris es tatsächlich schafft, die Champions League zu gewinnen. Ich glaube, am Ende setzen sich Thuram und Martinez durch und spielen die Franzosen mit einem 3:1 an die Wand.
Ja, 3:1, ja. Ich sehe das wie du. Ich will natürlich Rache für das
Vendetta.
Für das Ausscheiden von Arsenal im Halbfinale. Deswegen will ich einerseits, dass Inter gewinnt. Aber andererseits glaube ich auch, dass aufgrund von taktischer Disziplin und, glaube ich, einem besseren Gameplan dann am Ende Inter Mailand mit einem 2:1 gewinnt. Denn die haben viele alte Recken hinten drin, die das Ganze schon irgendwie im Griff haben da hinten. Und vorne, wie du schon sagtest, mit Thuram und Lautaro, das ist Firepower. Also deswegen glaube ich, Inter Mailand führt das Ganze nach 90 Minuten mit einem 2:1 nach Hause bringen.
Dann schauen wir mal, ob unsere Tipps genauso erfolgreich sind wie die zum DFB-Pokalfinale. Angesprochen aufs DFB-Pokalfinale. Unsere Tipps waren, also deine waren näher dran als meine.
Ja.
Also ein 3:1, jeweils ein Tor mehr bei beiden passt. Bei mir hätte es schon ein bisschen mehr bedeutet. Als in der 34. Minute der Fernseher anging bei mir und ich das 3:0 von Stuttgart gesehen habe, da ging es mir nicht so gut. Fand ich ein bisschen schade. Muss auch ehrlich sagen, auch unser Hannoveraner hatte seinen Beitrag dazu geleistet. Marius Wöll sah bei der einen Aktion sehr unglücklich aus. So wie Per Mertesacker das kommentierte, der alte Hannoveraner. Er muss so laut Leo schreien, weil er den Ball dann auch haben muss. Insofern, gut, das zum DFB-Pokalfinale. Aber darüber wollen wir heute gar nicht sprechen, denn wir wollen über eine Mannschaft sprechen, die das DFB-Pokalfinale nicht erreicht hat, weil Bielefeld sie im Halbfinale ausgestochen haben.
Stimmt, da war ja noch was.
Ja, deswegen, das ist vielleicht die Überleitung, die wir suchen. Leverkusen. Jahrelang Vizekusen, letztes Jahr sich gekrönt durch den Trainer, also auch durch die taktische Raffinesse von Rabi Alonso, der in der nächsten Saison auch nicht mehr bei Leverkusen ist. Wie so viele andere Spieler voraussichtlich, wahrscheinlich oder auch schon gesichert, auch nicht mehr. Es hat so ein bisschen den Anschein, dass bei Leverkusen der Sommerschlussverkauf angebrochen ist. Nach 2-3 erfolgreichen Aufbau, also nach einem erfolgreichen Aufbaujahr, einem erfolgreichen Ligajahr, ohne, glaube ich, eine Niederlage bis zum Europapokalfinale. Muss man auch berücksichtigen, letztes Jahr gegen Atalanta Bergamo dann verloren. Und dieses Jahr eine Saison auch auf dem zweiten Platz beendet. Da muss man auch allen Respekt vorhaben, wie ich finde. Die Bayern Absolut. Haben zu alter Stärke zurückgefunden. Keine Schande, dass man dann nicht auch doppelt Meister wird in a row. Aber jetzt, spätestens mit dem Weggang des Trainers, beginnt so ein bisschen diese ganze Personalpolitik bei Leverkusen zu rotieren, will ich mal nett formulieren, oder zu bröckeln, wenn man es kritisch formulieren will.
Also, weil du hast gerade gesagt, nach einer Aufbausaison,
ja,
da will ich noch mal statistisch werden.
Ja.
Ihr wisst alle, ich liebe das. Und noch mal zurückgehen, denn die, wie du sagtest, Aufbausaison war überhaupt gar keine Aufbausaison. Ich habe mal geguckt, Leverkusen war am 8. Spieltag der vorletzten Saison auf Platz 17. Nach 8 Spieltagen auf Platz 17 unter, ich glaube, Gerald Seoane.
Ja, Seoane.
Mhm. Ja, wenn ich mich richtig erinnere. So, dann wurde die Reißleine gezogen. Und im Oktober 2022 wurde dann Xabi Alonso verpflichtet. Ja? Und eben diese, wie du sagst, Aufbausaison wurde eigentlich zu einer großen Rettungsaktion. Aber, und da hast du trotzdem dann recht, am Ende ist es dann Platz 6. Ne? Also der Sommer 2023 wird dann auf Platz 6 beendet. Ne? Also aus der großen Rettungsaktion wird dann vielleicht sogar doch der erste Aufbau.
Ja.
Und dann, Kai, wollen wir mal gucken, was so eine erste Saison erste ganze Saison unter Xabi Alonso so bringt. Denn im Sommer gucke ich mir an die Zugänge. Habe ich einen Granit Xhaka, ne, der Vizekapitän von Arsenal, der dann kommt, bringt tonnenweise Erfahrung mit. Dann habe ich einen Jonas Hofmann, gestandener Bundesliga-Offensivspieler, auch tonnenweise Erfahrung. Dann habe ich einen jungen Victor Boniface, der dann in der kommenden Saison 23/24 Liga auseinanderschießen wird. Dann habe ich noch einen Nathan Teller, der zugegebenermaßen erst in der abgelaufenen Saison so richtig eingeschlagen ist. Und ein Alejandro Grimaldo, wo dann ein Uli Hoeneß zitiert wird mit, kann ja keiner ahnen, dass die so einen Alejandro Grimaldo holen. Wo jeder FIFA-Veteran in ein blankes Gelächter ausbricht.
Ja, kann ja keiner ahnen, ja.
So, und abgeben haben sie nur namhaft Moussa Diaby zu Aston Villa. Das heißt, Xabi Alonso konnte einen kompletten Kader aufbauen in der Saison nach seinem Gusto. Und Kai, du hast es gerade schon gesagt, was kommt bei rum im Sommer 2024?
Im Sommer 2024 krönt Bayer Leverkusen eine grandiose Saison, bis zu dem Zeitpunkt ungeschlagen, glaube ich, mit der Meisterschaft der Deutschen. Also deutscher Meister geworden und wie gesagt, nicht zu Unrecht. Und das gehört auch zur Wahrheit dazu. Nicht nur durch das gute Training oder gute Einstellung der Spieler, durch eine interessante Spieltaktik in der Nachspielzeit der 90. Minute häufig noch Tore zu schießen, um zumindest Spiele auszugleichen, nicht zu verlieren. Wir haben in den letzten Folgen auch darüber gesprochen, Meisterschaften gewinnt man, wenn man Spiele nicht verliert. So unabhängig der Tatsache, ob man sie gewinnt. Man darf sie zumindest nicht verlieren. Diese zwei Punkte braucht, oder diesen einen Punkt muss man mitnehmen. Also das schafft Bayer Leverkusen formidabel und Xabi Alonso macht das Spiel auch wesentlich schneller durch so simple Dinge wie einfach rund um den Platz Bälle zu legen, die dann schneller eingeworfen werden können, um das Spiel nicht zu verlangsamen bei Ballverlust im Aus, sondern zu beschleunigen. All diese kleinen Stellschrauben dreht Xabi Alonso, der vorher keinen international spielenden Verein betreut hat in Real Sociedad, glaube ich, vorher gewesen. Oder Espanyol war es?
Real Sociedad, aber die Sociedad. B-Mannschaft.
Ja, und da nicht mal die A-Mannschaft. Also da auch erst angefangen hat, so richtig das Trainerdasein zu exerzieren, um dann zu Bayer Leverkusen zu kommen, einem Verein, der ihm so richtig die Chance gibt, auch die Spielerqualität auch in einer anderen, mit anderen Summen unterfüttert, definitiv. Wenn man sich den Marktwert von Leverkusen anguckt, mit über 600 Millionen, dann ist das doch schon nochmal ein gewaltiger Sprung. dann auszuprobieren. Und das schlägt vollkommen ein bis zum Europa-League-Finale, ja, wo Bayer Leverkusen dann, und das gehört auch zu weit dazu, ziemlich sang- und klanglos untergeht und da keine Chance auf den Sieg hat. Insofern gestärkt mit der Performance geht man ins Jahr 25. Ja.
Aber ich will dir nochmal eine kleine Fangfrage stellen. Also Leverkusen hat in der ungeschlagenen Saison 28 Spiele gewonnen, 6 unentschieden und klar, ungeschlagen bedeutet keine Niederlage. Am Ende sind das mathematische 90 Punkte. Weißt du eigentlich, wie viele Punkte man holen kann in der Liga?
Naja, es sind 17 Spiele.
Ja.
Pro Hälfte.
Ja.
34 Spiele.
Ja.
Mal, 34
mal 3 Punkte.
Mal 3 sind über 90 mal 4 sind 102 Punkte.
So, das heißt, die haben nur 12 mögliche Punkte nicht geholt. Also das ist sowas von für die, ja, Rekordbücher. Also wirklich so heftig. Dann 89 Tore geschossen, 24 Tore bekommen. Also da musst du erstmal gegen anstinken in allen anderen Saisons, ne? Und gut, jetzt sind sie Zweiter geworden, statistisch natürlich auch alles abgerutscht. 3 Niederlagen, 12 Unentschieden, passt alles nicht mehr zusammen. Und ich glaube, Kai, wie du gerade sagtest, das ist natürlich jetzt das Anfang, der Anfang vom Ende. Xabi Alonso geht zu seinem, naja, Ausbildungsclub ist es nicht, aber zu einem seiner ehemaligen Clubs, wo er Spieler war und auch hoch geschätzt war.
Und viele Erfolge gefeiert
viele hat. Viele Erfolge, genau, unter José Mourinho, wenn ich, glaube ich, mich recht erinnere. Also der nächste Schritt in seiner Karriere ist natürlich jetzt auch gleich der größte. Also viel größer als Real Madrid wird es dann auch nicht für Xabi Alonso.
Ja, bis auf die brasilianische Nationalmannschaft, fragt mal Carlo Ancelotti.
Ja, gut, der fällt auch nach oben, von daher
das stimmt.
Auch nicht so schlecht. Und ich glaube, wir beide liegen richtig, wenn wir sagen, dass die Saison, ungeschlagene Meistersaison, da haben einfach alle zusammen über ihren Möglichkeiten gespielt und es irgendwie geschafft, alle gleichzeitig 120% abzurufen. Und ich glaube, das, was wir jetzt in der Saison gesehen haben, ist so ein bisschen das, was der Kader wirklich, wirklich erreichen kann.
Ja, also das ist, also gut, die Saison 23/24 ist, wie du richtig sagst, wirklich eine für die Geschichtsbücher. Vorher keiner geschafft, nicht eine Niederlage in der Liga zu erreichen. Das ist aber alles, und das gehört auch dazu, ist alles Vergangenheit. Wir reden jetzt, und das wollen wir heute tun, über das, was war, wie jetzt eben passiert, aber auch über das, was gerade passiert und das, was kommt. Und
ja,
hat der, ich weiß gar nicht, ob der Sportvorstand ist oder Präsident des Vereins, Präsident ist, glaube ich, Simon Rolf. Nee, Sportvorstand ist Simon Rolf.
Genau.
So, und Präsident ist Fernando Caro,
ja,
meine ich.
Genau.
Ohne Gewehr, der auch gerade in diesem ganzen Transferpokern sich häufig einschaltet, häufig Meinung auch abgibt, gerade nach der Meistersaison, wo unter anderem Jonathan Tah hochgehandelt war, zu den Bayern zu gehen,
ja, genau,
und dort abgeworben zu werden. Dieser Deal, der nie stattgefunden hat bis jetzt, zumindest nicht im letzten Jahr, da war er auch sehr meinungsstark und sehr deutlich in seinen Aussagen Richtung Bayern-Verantwortliche. Jetzt ist aber so ein bisschen das Gefühl, dass diese Mannschaft sich so zerbröselt darunter, unter anderem durch die Weggänge, die definitiven, weil dafür sind die Gerüchte und all das Beheben auch schon viel zu fortgeschritten, um den Megastar der Mannschaft, um Florian,
ja,
Wirtz,
ja,
der definitiv, so mein Infostand, weggehen wird. Lange rumdiskutiert, wohin, hat auch ein großes Geheimnis drum gemacht, wollte sich da nicht klar äußern. Unsere Hoffnung oder meine Hoffnung war, dass das Ganze innerdeutsch passiert, dass Florian Wirtz dem FC Bayern zustößt und dann das Doppelpack Musiala-Wirtz zusammenzaubern kann, wie in der DFB-Mannschaft.
Eine geile Nummer mit Michael Olise noch zusammen, Harry Kane vorne
eine
drin.
Eine unglaubliche Formation, also wirklich schlagkräftig,
ja,
einer deutschen Mannschaft, die, und das ist ja immer das Wichtige, auch für 2026 in Anbetracht der Weltmeisterschaft dann
so
auch eingespielt
es
wäre,
ja,
im Mittelfeld. dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, aber aktuell exponentiell, denn als neuer Aspirant auf einen Transfer kristallisiert sich gerade der Meister der englischen Liga heraus, ohne Jürgen Klopp, dafür mit umso mehr Meistertiteln in dieser Saison,
ja.
Der FC Liverpool, der bereit ist, 150 Millionen Euro aufzuwenden, locker zu machen für den deutschen Megastar.
Ja, also genau, das höre ich und lese ich auch von der Insel. Das ist wohl, heute war jetzt der letzte Spieltag, also wir befinden uns jetzt hier gerade Sonntagabend.
Ja.
Heute letzter Spieltag auch in der Premier League, werden wir sicherlich auch noch in einer anderen Folge nochmal beleuchten. Aber das gilt auf der Insel, gilt das als gemachte Sache, also Florian Wirtz für 150 Millionen Euro an die Mersey. Dann, so sagt man, 12 Millionen Pfund im Jahr soll das Gehalt sein. Und das ist natürlich ein Brett, ne? Also Florian Wirtz, der da wahrscheinlich auf der linken Seite spielen wird. Mo Salah dann rechts, Szoboszlai auf der 10, links dann wahrscheinlich Florian Wirtz. Das ist schon, also da musst du erstmal gegen anstinken in der Premier League. Also das ist für den FC Liverpool, ist das natürlich ein Riesen-Coup. Und ich setze gleich noch einen drauf, Kai, wo wir über Leverkusen sprechen. Trent Alexander-Arnold geht ja zu den Königlichen nach Madrid. Das heißt, die haben auf der Rechtsverteidigerposition eine große Vakanz. Und da geistert der Name Jérémy Frimpong
durch
die Gazetten.
Zu Recht. Auch einer derjenigen, die die letzten 2-3 Jahre mitdefiniert hat, auch als meine Linksverteidiger oder was?
Jérémy Frimpong, Rechtsverteidiger.
Ach, Rechtsverteidiger, ja.
Oder in einer Fünferkette dann der rechte Schienenspieler.
Insofern auf der rechten Seite immer verdient gemacht, auch starke Laufleistung, absolut lauffreudiger Spieler auf der rechten Seite.
Auch gar nicht so langsam?
Nee, definitiv einer mit. Wir haben uns letztes Mal über Statistiken aus der Bundesliga besprochen. Auch hier definitiv einer, der die 37 km/h erreichen kann, wenn er das will oder muss. Insofern eine definitive Verstärkung, der auch im Vorfeld, bevor er da zu Leverkusen gekommen ist, gar nicht so groß auf dem Zettel stand. Insofern auch wieder ein gemachter Meister und ein weiterer Transfer für Leverkusen voraussichtlich. Die Verteidigung, wir haben es gerade schon angesprochen, löst sich nach und nach so ein bisschen auf. Ja. Jonathan Tah jetzt, der Kapitän bei Leverkusen, glaube ich.
Ich glaube, ja.
Chaka-Kapitän oder Jonathan Tah, einer von beiden, auf jeden Fall Führungsspieler, alle beide für die Mannschaft, verabschiedet sich voraussichtlich auch von der Werkself. Den zieht es dann wiederum, wie meine Hoffnung nun war, zu den Bayern. Da ist er, wie auch in der letzten Saison, hochgehandelt, stabilisierend für die Abwehr, wo es ja nun bei den Bayern auch auf verletzungsbedingt immer mal wieder kriselte, auch in dieser Saison. Also insofern auch sein Weggang voraussichtlich besiegelt.
Ja.
Und da sind noch ein, zwei andere Spieler, die sich diesem Sommerschlussverkauf so ein Stück weit anschließen würden, oder?
Ja, also sicherlich gibt es da noch Spieler wie ein Ezequiel Palacios auf der 8 oder 6, je nachdem, wie du es aufbauen möchtest. Dann haben wir vorne drin noch einen Patrick Schick oder auch einen Boniface, die ja auch in, ich will mal sagen, bei Patrick Schick in der Form seines Lebens ist.
Definitiv.
Und wenn du in einem Verein bist, der sich im Umbruch befindet und du nicht weißt, was in der nächsten Saison ist, ist die Verlockung natürlich groß, auch nochmal den Absprung zu suchen und vielleicht zu gucken, ob man vielleicht nicht irgendwo in einem größeren Club nochmal unterkommt. Und bei Boniface ja auch, der in einem Alter ist, wo er locker noch bestimmt 8, 9, 10 Jahre auf hohem Niveau spielen kann. Das sind so die Spieler, die da am meisten auffallen. Aber, und das ist durchaus positiv für Leverkusen zu betrachten, gibt es natürlich auch noch Spieler, die meines Erachtens nach safe bleiben. Das sind dann entweder so Urgesteine wie ein Granit Xhaka, der sicherlich in einem Alter ist, wo er sich schon über das Karriereende Gedanken macht. Also jetzt nicht mehr nach einem großen Sprung sucht, sondern eher für sich eine komfortable Situation braucht. Oder dann auch Spieler, die jetzt noch relativ neu im Kader sind oder auch relativ jung sind, die, glaube ich, noch ein oder zwei Saisons mit Leverkusen machen werden, um sich auch selbst zu festigen. Und die natürlich dann, wenn so Stars weggehen, natürlich auch eine gesicherte Stammposition für die nächste Saison haben. Ich denke da spontan an Nathan Teller.
Ja. der jetzt so richtig seinen, wie du richtig gerade genau gesagt hast, in dieser Saison erst so sein Hoch erlebt hat. Victor Boniface in der letzten Saison schon seinen High erlebt, jetzt in dieser Saison ein bisschen im Schatten geblieben, ein bisschen unter seinen Möglichkeiten. Und aber beide eint, dass sie beide einfach von einem guten Scouting vorausgegangen sind.
So ist es.
Beide Spieler aus Nigeria, beide Spieler vorher nicht so im Rampenlicht, also keine großen Ablösesummen für gezahlt. Nicht, dass man sagen würde, da musste richtig drum gekämpft werden, möglicherweise im Hintergrund. Ist aber nichts, also nicht wie ein Florian Wirtz, der jetzt so umworben wird, dass die Summen sich überbieten. Insofern, da hat Leverkusen eine definitive Stärke. Und du sagst es, der ein oder andere Spieler wird definitiv bleiben. Andersrum, mit einem neuen Coach kommen auch neue Spieler häufig.
Ach, über den Trainer haben wir noch nicht gesprochen, ne?
Da gibt es ja auch noch keinen. Zumindest bis heute, glaube ich. Bis zuletzt auch da Erich ten Hag, der Holländer, sein letzter Arbeitgeber war, glaube ich, Manchester United, soweit ich das richtig im Blick habe. Also auch da hatten wir drüber gesprochen, gegangen worden, ersetzt worden durch Ruben Amorim und jetzt demnächst bei Bayern auf der Bank der nächste Holländer bei den bei den Bayer bei der Bayer aus Leverkusen. Ja. Ich glaube, Peter Bosch war der letzte, der da mit saß auf der Bank.
Wenn mich nicht alles täuscht, liegst du da korrekt. Und man darf auch nicht vergessen, ich meine, bei all den ganzen Memes von Erik ten Hag bei Man United darf man nicht vergessen, die Zeit von ten Hag bei Ajax war von Erfolgen und Siegen gezeichnet. Also da kommt jetzt kein gescholtener Trainer, der seine Karriere jetzt wieder retten will, sondern da kommt ein absoluter Experte und vielleicht sogar für Leverkusen besser geeignet als für Manchester United. Weil wenn man Ajax sieht mit den ganzen jungen Nachwuchskräften, die da immer wieder aus der Akademie kommen, ich glaube, da ist ordentlich was möglich bei Bayer Leverkusen, auch mit den jungen Spielern, die da jetzt noch im Kader sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da wieder so ein, zwei, drei junge Nachwuchskräfte oder Talente gescoutet werden bei Bayer Leverkusen. Vor allen Dingen, wenn du jetzt die 150 Millionen von Kai Havertz und dann Kai Havertz, sage ich schon.
Florian Wirtz.
Florian Wirtz.
Ähnliche, so ein paar Millionen liegen auch noch von Kai Havertz.
Ich wollte gerade sagen, also da ist sicherlich ähnliche Qualität vorhanden. Und wenn du dann für Frimpong vielleicht auch noch mal 60 plus einnimmst,
wirst du die 200 sicher voll machen.
Dann wirst du die, also die 200 kriegen die auf jeden Fall für die beiden Spieler. Also dann kannst du bestimmt alles das, was du auf deinem Wunschzettel hast für diese Saison, glaube ich, möglich machen. Und von daher kannst du dann auch Erik ten Hag, wenn du Simon Rolfes heißt, glaube ich, eine schlagkräftige Truppe präsentieren. Ich will nicht sagen, dass ten Hag die gleich wieder zum Meistertitel führt. Das besprechen wir dann, wenn es soweit ist, die Spieler geholt wurden, in unserer großen Preview-Sendung für die Bundesliga.
Ja.
Aber ich glaube, mit Leverkusen muss auch in der nächsten Saison gerechnet werden.
Definitiv eine Mannschaft, die auch in der nächsten Saison in der Champions League spielen wird, die auch die Gelder, aber vor allen Dingen auch die Spiele mitnehmen wird, damit schon attraktiver ist als Manchester United beispielsweise so oder andere große Vereine, die es nicht, den Sprung nicht in die Champions League geschafft haben oder ins internationale Business. Siehe beispielsweise auch RB Leipzig, auch ein Aspirant für große Spieler immer wieder, die im Zweifel auch bestimmte Transfersummen dann aufweisen. Javi Simons beispielsweise, ein Spieler, den man sicherlich auch woanders in der Bundesliga noch gut unterbringen kann, der nächstes Jahr definitiv nicht Champions League spielen wird. Und da wird sich auch, glaube ich, so einiges zusammenruckeln. In den internationalen Clubs wird man jetzt gucken, welche Spieler kann man gut abwerben, aufgrund der Tatsache, dass dort nicht gespielt wird. Insofern, da bleibt es spannend. Leverkusen aber erstmal, und das muss man konstatieren, erstmal im Ausverkauf, ob Spieler oder Trainerbank, gibt es viel Rotation. Da wird der Club sich auch darauf einstellen müssen, dass die letzten zwei Jahre nicht so, ja, der Erfolg nicht so da bleibt. Und das kennen wir ja nicht nur bei Leverkusen, das kennen wir bei vielen anderen Vereinen auch. Einmal der große Erfolg und danach wird erstmal konsolidiert.
Ja.
Und das ist eben der große Unterschied, ohne jetzt dem FC Bayern oder dem BVB irgendwo nahe zu stehen. Aber das sind eben zwei Vereine, die diesen Erfolg mit planen oder auch
genau.
eben mit einplanen in ihre
Saison. Bei Bayern und Dortmund der eine eher mehr erfolgreich als der andere.
Definitiv eher bei den Bayern veranlagt, aber auch dazu gehört, dass diese großen Vereine, die sie nun mal sind, ich erinnere mich beispielsweise an das Red Bull aus dem DFB-Pokal, das hat wehgetan, aber das ist nicht von Dauer, weil eben mit dem Erfolg, den man hat in der einen Saison, in der nächsten Saison nicht postwendend weitergearbeitet werden kann. Und das sind eben so Ausnahmevereine wie der FC Bayern vorweg. Aber wir sprachen heute auch drüber, PSG in der französischen Liga. In der englischen Liga sind es ein, zwei mehr Vereine, aber auch in der spanischen sind es so zwei, drei, vier Vereine, die immer wieder oben mitspielen, wo man auch mit der Champions League planen kann. Und insofern, da, Triett, Quintett, wie auch immer, in Deutschland reiht sich Leverkusen immer so ein bisschen näher ein. Mhm. Das, glaube ich, tut dem deutschen Fußball auch gut, mal mehr als eine oder zwei potenzielle Meisterkandidaten zu haben. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es in der nächsten Saison dann unter Erich ten Hag ohne Florian Wirtz und mit vielen neuen Namen, die wir dann vielleicht in der Saison darauf wieder besprechen, für große Summen weiterverkauft werden, was wir dann nächste Saison erwarten können.
Genau, gucken wir uns zusammen an in den späteren Folgen. Wir sind jetzt am Ende und danken euch natürlich wieder fürs Zuhören und wir hören uns dann in der 12. Folge, oder Kai?
Definitiv, wenn es wieder heißt, Phrasen und auch ein bisschen Sport. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.